vom Brennwert her sozusagen ist einmal nicht jede Kilokalorie gleich. Ja? Also man hat pro Gramm Makronährstoff sehr unterschiedlichen Energiebedarf. Wir liegen bei ungefähr 4 bei Eiweiß und Kohlenhydraten. Wir liegen bei mehr als doppelt so viel, nämlich 9, circa 9 beim Fett und wir liegen bei circa 7 bei reinem Alkohol.
Heute hörst du den zweiten Teil mit der Ernährungsexpertin und Diätologin Dr. Manuela Konrad. Wenn du interessiert bist am Thema Sporternährung, dann bleib heute unbedingt dabei. Es gibt viele interessante Themen.
Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen. Aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Herzlich willkommen zur 38. Episode meines Gesundheitspodcasts Energie für Körper und Geist. Du hörst heute den zweiten Teil des Interviews mit der Ernährungsexpertin Dr. Manuela Konrad. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben wieder viele spannende Themen zum Thema Sporternährung hier an der Agenda. Du erfährst heute zum Beispiel, ob Nahrungsergänzungsmittel in der Sporternährung tatsächlich Sinn machen. Aber auch, welche Probleme bei der Einnahme von Supplementen auftreten können, wenn du sie verwendest. Wenn du deine Immunabwehr stärken möchtest, welche Nahrungsergänzungsmittel solltest du denn da verwenden, um diese zu unterstützen? Gibt es denn hier wirklich Geheimtipps dazu? Du erfährst auch 3 Faustregeln, die sehr einfach sind, damit du die richtigen Lebensmittel auswählst im Supermarkt und verwendest. Wir unterhalten uns auch über das Thema negative Energiebilanz. Welches Energiedefizit macht denn eigentlich Sinn, wenn du mit einer negativen Energiebilanz arbeitest, ohne dass der Körper in den gefürchteten Jojo-Effekt kippt? Hast du gewusst, dass dein Körper deine eigenen Muskeln verstoffwechselt, wenn du in den Hungermodus kommst? Das muss aber nicht sein, denn es gibt einen Nährstoff, den solltest du auf jeden Fall forcieren, damit das nicht passiert. Das und weitere Probleme beim Thema Sporternährung bespreche ich jetzt mit Manuela Konrad. Also viel Spaß bei Teil 2. Kommen wir zu einem anderen beliebten Thema in der Sporternährung, nämlich die Nahrungsmittelergänzungen. Welche Supplemente sollte ein Sportler auf jeden Fall verwenden oder welche machen Sinn in der Sporternährung?
Da muss ich einen Schritt zurückgehen und noch einmal das Thema, die Definition hernehmen von Supplementen. Ein Supplement ist per Definition etwas, das sozusagen zusätzlich verabreicht wird und dazu gehören auch die Sportgetränke, also das Pulver sozusagen, aus dem man ein Sportgetränk machen kann. Dazu gehören auch Riegel, dazu gehören auch Gels. Und wenn man dann die Sportgetränke, die sozusagen korrekt zusammengesetzt sind oder so, wie es den Empfehlungen spricht, zusammengesetzt sind und Gels und Riegel hernimmt, dann sind das definitiv Produkte, die man vielen, gerade im Ausdauerbereich, auch gut empfehlen kann. Ja, also man muss unterscheiden, von welchem Supplement reden wir und ist das Supplement geprüft? Ist es ein sicheres Supplement? Es gab Untersuchungen von der Arbeiterkammer Niederösterreich, dass eben Supplemente, die aus dem Internet bezogen werden, oft No-Name-Herkunft, dass die zu einem hohen Teil kontaminiert waren. Das heißt, es ist nicht absurd, dass etwas, das ich konsumiere, dann auch kontaminiert ist und ich theoretisch oder hypothetisch einen Dopingtest machen müsste, der auch positiv anschlagen würde. Also das ist jetzt keine Absurdität sozusagen. Und wir wissen auch aus unterschiedlichen Untersuchungen, dass sehr viele Personen Produkte oder viele Sportler, auch wenn es im Hobbybereich ist, Supplemente nehmen, weil sie sich daraus eine Leistungssteigerung erhoffen. Ja. Ich würde aber das Geld anders investieren, nämlich in eine gute Leistungsergometrie und in eine gute Ernährungsberatung. Ja. Mhm.
Gibt es Anhaltspunkte, wie sich ein Hobbysportler versichern kann, dass ein Supplement oder ein Produkt rein ist?
Naja, man kann, je nachdem, wenn es eine sehr kleine Firma ist, wird es das wahrscheinlich eher nicht haben, aber es gibt schon so Standards, die darauf hinweisen, ob das Produkt sicher ist. Man kann einmal in einem ersten Schritt zum Beispiel auf die Kölner Liste schauen, auf die Website kölnerliste.at. Dort sind einige Produkte angeführt. Die Betreiber der Website übernehmen dafür aber keine Haftung. Das heißt, das ist einmal fürs Erste ein sehr guter und auch wahrscheinlich ein sehr naheliegender Hinweis, sich dort zu versichern. Und man kann auch immer natürlich nachfragen bei der Firma an sich, ob es ein Safety Management gibt, ob es ein Claim Management gibt, das sich damit beschäftigt, wie denn ein Produkt tituliert ist und wie die Wirkung gemessen wurde, ob es dazu evidenzbasierte Studien gibt.
Kannst du jetzt das eine oder andere Supplement empfehlen, weil es zum Beispiel Krämpfen entgegenwirkt oder so, oder ein ähnliches, was hilfreich ist, um den Sport besser und intensiver auszuüben?
Um die Frage zu beantworten, möchte ich ein Zitat vom Olympischen Komitee noch vorweg schicken. Und dieses Zitat lautet sinngemäß übersetzt: Es könnte sein, dass Supplemente einen sehr kleinen Einfluss haben, eine sehr kleine Rolle spielen innerhalb des ganzen nutritiven Ablaufes eines Sportlers sozusagen. Also das ist einmal das, was als erstes vorweggeschickt werden müssen.
Das legt nahe, dass die Wirkung von solchen Supplementen wirklich im Minimalbereich liegt und wirklich nur den Top-Athleten zugute kommt.
Genau. Es gibt eine, habe ich interessant gefunden, Untersuchung von Beta-Alanin. Also Beta-Alanin wirkt leistungssteigernd, also ergogen, für Belastungen bis maximal 7 Minuten. Und da gab es eine Untersuchung von den Olympischen Spielen in London 2012. Und man hat gesehen, Personen, die, bei den Frauen war es 1500 Meter Lauf, dass hier Beta-Alanin darüber entschieden hat, ob man am Stockerl steht oder ob es der vierte Platz ist. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn man eine Athletin ist, die in London 2012 1500 Meter laufen muss, die da teilnehmen darf, ist das essentiell, ja, diesen letzten Feinschliff zu haben. Aber für ein Gros in der Population ist dieses direkt leistungssteigernde Mittel irrelevant.
Gut, das ist natürlich ein extremes Beispiel aus dem Profibereich. Aber ich denke, es gibt ja auch andere Einsatzbereiche von Supplementen. Wenn ich zum Beispiel meine proteinreiche Ernährung irgendwie pushen möchte, kann ich ja auf einen Proteinshake zurückgreifen, den ich mir mixe.
Mhm. Ja, also ich habe jetzt gesprochen von den Supplementen, die direkt ergogen, also leistungssteigernd wirken. Dazu gibt es sehr wenige. Es gibt aber andere Gruppierungen noch sozusagen. Danke für die Rückfrage. Eine davon ist eben, wenn über die Basisernährung, also und sei sie noch so sorgfältig, was sie dringend sein sollte, zusammengestellt und ausgewählt, wenn die Nährstoffzufuhr über die Basisernährung hinaus nicht ausreicht und man eben zusätzlich noch etwas braucht. Das können jetzt zum Beispiel, kann das das Eiweiß sein. Das kann zum Beispiel auch erst recht ein Thema sein, wenn eine Person sich vegetarisch oder vegan ernährt, dann kann man das auch in Erwägung ziehen, je nachdem. Also das müsste man genauer sich anschauen. Und es gibt auch eine dritte Gruppierung, die ist natürlich auch interessant. Das sind Supplemente, die indirekt leistungssteigernd sind. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Immunsystem geboostet wird oder dass man das Immunsystem triggert, damit man eben gut trainingsfähig bleibt und damit man einfach anhaltend gesund bleibt. Ja? Weil in einer intensiven Trainingsphase kann ein Schnupfen, ein Husten schon ein ziemliches Drama sein.
Okay, welche Supplemente sind es dann, von denen du da sprichst?
Aus dem Lebensmittelbereich sind es definitiv alles, was besonders farbenfroh ist. Ja, also die Regenbogenfarben stehen hier hoch im Kurs. Alles, was bunt ist, hat auch im Regelfall einen hohen Anteil auch an Antioxidantien, die im Sport auch eine Rolle spielen. Und so unterm Strich sozusagen tendenziell eine immunproduktive Wirkung. Da Daumen mal B. Und was wir auch wissen aus den Supplementen, dass eine einzige Dosis hochdosiert keinen Sinn macht. Ja, dazu gibt es genug Untersuchungen, Vitamin E und wie sie alle heißen, die sind haben keine Wirkung gezeigt. Es ist wahrscheinlich oder ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eher das Zusammenspiel von mehreren Antioxidantien oder von mehreren Vitaminen und Mineralstoffen. Ich sage aber noch einmal dazu, keine Hop oder Drop Aktion sein. Man muss sich ja gut überlegen, wie ernähre ich mich. Dann braucht es eine Vollblutanalyse. Da muss genau geschaut werden, was braucht die Person, und dann wird das auch gezielt ersetzt. Ja, ich spreche mich dagegen aus, so über die Gesamtpopulation zu sagen, wir brauchen alle was auch immer. Ja, das muss man sich genau anschauen. Es gibt so ein paar Themen, die natürlich immer wieder auftauchen. Das Eisen bei Frauen, das Vitamin D bei allen Personen und erst recht bei Personen, die Indoor-Sportarten machen. Schwimmer sind ja besonders auch gefährdet. Aber es gibt keine Empfehlung oder kein Produkt, wo man sagt, one size fits all sozusagen. Ja.
Genau, das also ja. Jeder braucht. Wobei Gemüse ja sowieso täglich mehrmals auf dem Speiseplan steht.
Ja,
sollte,
absolut. Oder? Und am besten in saisonaler Bioqualität. Das wäre das, so das Wünschenswerte sozusagen. Ja. Mhm.
Vitamin D hast du erwähnt. Das ist ja ein Thema für die Wintermonate, wo wenig Sonne, wenig Licht an die Haut kommt. Interessanterweise ist das Vitamin D auch in der Lockdown-Phase im Fokus gestanden, weil es ja hilft, die Immunabwehr zu stärken. Kannst du diese Theorie auch unterstützen?
Du bist sehr gut informiert. Ja, also das Vitamin D hat auch immunprotektive Ansätze. Es gibt auch Ansätze eben, dass Vitamin D immunprotektiv ist. Und das sind ja auch vor wenigen Jahren erst die Empfehlungen angehoben worden. Und man weiß aus der Gesamtpopulation, dass sehr viele Personen ein Vitamin D-Defizit haben, eben auch oftmals Personen, die viel drinnen sind, oder Personen, auch ältere Personen, die, oder wenn man mehr angezogen ist, auch bei Kindern ist das natürlich ein Thema. Einerseits versucht man, sie vor der Sonne zu schützen, und andererseits braucht man aber das Vitamin D, das man über die Nahrung nur sehr limitiert zuführen kann.
Aber besonders in der kälteren Jahreszeit.
Genau, auch ein Thema, ja.
Mhm. Ja. Welche Nahrungsmittel Ergänzungsgeheimtipps gibt es denn dann noch, wenn ich meine Immunabwehr stärken möchte?
Das klingt schon ein bisschen langweilig, ich weiß, weil wir hören das schon seit vielen Jahren. Es läuft vieles hinaus auf eine abwechslungsreiche Kost mit einem hohen pflanzlichen Anteil, mit einem hohen Anteil an Obst, Gemüse, Nüssen, Keimen, Vollkornprodukten, pflanzlichen Eiweißträgern. Das ist jetzt nicht primär immunprotektiv, aber ein Lebensmittel, das einfach sehr oft fehlt auf den österreichischen Tellern. Wir sehen einfach, dass Wahrheit und Empfehlungen hier sehr auseinanderklaffen. Und würden wir uns der Ernährungsempfehlungen entsprechend auch ernähren, hätten wir bestimmt eine ganz andere allgemeine Stoffwechselsituation auch in Österreich, ja, und eine andere Datenlage, was jetzt auch eben wieder ein ökologischer Aspekt, was Wasserbedarf betrifft, was Erntefläche betrifft und.
Ja, ich versuche es auch so manchmal zu erklären, dass ich sage, ja, versucht die Lebensmittel zu essen, wo die Liste der Inhaltsstoffe so kurz wie möglich ist oder gar nicht vorhanden ist. Ich meine damit, eine Tomate ist eine Tomate oder ein Ei ist ein Ei, da gibt es keine Liste an Inhaltsstoffen. Und bei vielen Fertigprodukten ist eben diese Liste endlos, wenn man auf die Verpackung schaut.
Je länger die Liste ist sozusagen, ja. Ja. Ja, es gibt auch den Spruch, es hat sich inzwischen ein bisschen verändert, aber iss und trink nichts, wofür Werbung gemacht wird. Das war auch einmal eine Zeit so.
Oder iss und trink das, was deine Oma auch schon als Lebensmittel hat.
Ja. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder Personengruppen, das muss man deutlich dazu sagen, die es sehr wohl brauchen. Ja? Und es gibt Diagnosen, die das abverlangen, es gibt Lebensalter, die das abverlangen, es gibt besondere Lebensumstände, die sehr wohl Supplemente abverlangen, und das ist auch gut so und hat natürlich seinen Platz, selbstverständlich. Man muss wirklich jedes Individuum sich genau anschauen, die Bedürfnisse, die Nahrungszufuhr, Vollblutanalyse, und sich dann überlegen, was braucht es zusätzlich. Ja.
Wir haben ja vorher gesprochen über das Thema Fettabbau und Muskelaufbau. Da ist ja immer die Frage nach der negativen Energiebilanz. Dazu meine erste Frage, welches Kaloriendefizit macht wirklich Sinn? Und die zweite Frage, ist es wichtig, was man dabei isst, oder ist eine Kalorie einfach eine Kalorie und es ist egal, was man dann eigentlich isst, letztendlich?
Vom Brennwert her sozusagen ist einmal nicht jede Kilokalorie gleich. Ja? Also man hat pro Gramm Makronährstoff sehr unterschiedlichen Energiebedarf. Wir liegen bei ungefähr 4 bei Eiweiß und Kohlenhydraten. Wir liegen bei mehr als doppelt so viel, nämlich 9, circa 9 beim Fett, und wir liegen bei circa 7 bei reinem Alkohol. Das ist jetzt einmal so das eine. Also es sind ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Was wir aber beobachten können, ist, dass natürlich Ernährungsempfehlungen oder der Makronährstoff, der mehr oder weniger gut oder nicht so gut oder positiv dargestellt wird in den Medien, sich verändert hat über die Jahrzehnte. Ja, war das früher das Fett, ist es heute noch immer sozusagen eher der Zucker, das irgendwie so ein bisschen böse ist sozusagen. Wenn es um eine Gewichtsreduktion geht, gibt es auch hier nicht ein System, das für alle passt. Was wir wissen ist, dass es eine Kombination ist aus der Ernährung und aus der Bewegung. Also das ist irgendwie ziemlich, das ist sicher sozusagen. Und das aber auch nicht so tragisch ist wie der Bewegungsmangel allein. Das wissen wir auch aus unzählig vielen Statistiken. Das brauche ich dir aber nicht zu sagen. Aber was sicher sich verändert ist innerhalb des Makronährstoffs, wenn es darum geht, dass ich Gewicht reduzieren möchte, bei Beibehaltung der fettfreien Masse, also sprich der Muskelmasse, dann ist es entscheidend, dass wir mit dem Eiweiß, dass das Eiweiß etwas ansteigt. Das heißt, die Eiweißempfehlungen sind etwas höher in der Gewichtsreduktion. Wir haben in der Allgemeinpopulation 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für Erwachsene. Und bei der Gewichtsreduktion kann es aber auch gut bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Eben erst recht, wenn die Person auch sportlich aktiv ist, kann sogar noch etwas höher sein. Aber das muss ein Zeitraum sein, der begrenzt ist. Ja, das ist keine lebenslange Ernährungsform sozusagen, sondern das ist eine für diese Gewichtsmanagementphase eine Empfehlung, die sich dann aber auch wieder zugunsten der Kohlenhydrate ändern.
Wenn ich jetzt meinen Gesamtkalorienumsatz pro Tag hernehme, der liegt bei mir so bei 3600 Kalorien pro Tag, welche Kalorienreduktion macht dann Sinn, damit man eben nicht in den berühmten Jojo-Effekt reinfällt, wo der Körper alles abspeichert, weil er glaubt, er ist in einer Notsituation? Also welches Kaloriendefizit soll man langfristig eingehen, um Fettdepots loszuwerden?
Ja, das ist relativ niedrig. Also da gibt es unterschiedliche Quellen, aber so an die 800 Kilokalorien weniger in etwa, würde ich jetzt sagen. Ja, also Hände weg von diesen Crash-Diäten, wo man einfach sehr schnell dann eben auch Muskelmasse verliert und das ist natürlich etwas ist, was im Regelfall nicht gewollt wird. Das heißt, es gilt hier gut auf das Eiweiß zu achten, dass die Muskelmasse beibehalten bleibt. Ja.
Genau, das hilft ja, dass der Körper nicht selbst kannibalisiert und genau. Muskelmasse abbaut.
Genau, dass ich
wieder sinnvoll Eiweiß zu essen.
Genau, hier in einen katabolen Zustand komme sozusagen. Ja.
Sprechen wir vielleicht noch kurz über die Österreichische Gesellschaft für Sporternährung. Ihr seid ja ein sehr innovativer Verband und macht tolle Dinge. Zum Beispiel habt ihr ein Lehrbuch für Sporternährung veröffentlicht und ihr macht auch tolle Events immer wieder für Sporternährung.
Genau, also wir haben, wir sind eben eine sehr aktive Gesellschaft, die unter anderem eben das Lehrbuch herausgebracht hat, das Lehrbuch für Sporternährung. Das war das erste in der Form im deutschsprachigen Raum, ein wissenschaftliches Buch, das sich mit Sporternährungsthemen auseinandersetzt. Also wirklich von, was brauche ich in der Basisernährung bis hin zu, was tue ich bei Verletzungen und wie berate ich einen Athleten, auch unterschiedliche Speisepläne oder Ideen dabei sind, als Idee, als Richtlinien.
Das Buch habe ich neben mir liegen jetzt gerade und ich habe mich damit ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch und auf das Interview. Das Buch ist ein Wahnsinn. Also ich kenne kein vergleichbares Werk. Das hat 1200 Seiten. Man braucht beide Hände, damit man es überhaupt heben kann. Also
man kann auch damit trainieren, als Supertramp sozusagen. Ja,
trainieren damit, genau. Wenn man es in den Urlaub mitnimmt, würde ich das als E-Book empfehlen.
Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Es ist schwer, ja.
Stimmt. Na, aber es ist wirklich so umfangreich. Also jeder, der mit Ernährung zu tun hat, ist für den ist das was ein Standardwerk, würde ich sagen.
Ja, danke. Ich empfinde es auch so und schön, dass du es auch so siehst, ja. Ja, wie gesagt, das eine war das Buch. Und wir machen eben auch, also wir haben einige Mitglieder, wir freuen uns immer über mehr Mitglieder. Unsere Mitglieder bekommen zum Beispiel eben auch das Buch günstiger, unsere Mitglieder bekommen Vergünstigungen bei diversen Veranstaltungen, die wir machen und haben auch Zugang zu einem Mitgliederbereich innerhalb der Website, also wo wir monatlich Artikel zur Verfügung stellen zu aktuellen Sporternährungsthemen. Also hier wird jedes Monat ein neuer Artikel oder ein anderes Format mit einem Sporternährungsthema hochgeladen. Das ist eben nur für die Mitglieder. Und Mitglieder bekommen auch einen digitalen Newsletter, der einmal im Quartal rausgeht, der ist eben auch gepackt voll mit Informationen rund ums Thema Sporternährung oder Ernährung an sich. Und wir haben auch Vergünstigungen bei einigen Partnern. Also es zahlt sich eigentlich relativ schnell aus, Mitglied zu werden. Und wir machen eben auch Veranstaltungen. Eine ist nächstes Jahr im Februar, nämlich am 26. Februar, die wird in Graz stattfinden und hat den Titel Forum Sporternährung, aktuelles Wissen für die Praxis. Also hier geht es wirklich um anwendungsnahes Wissen für den Breitensportler.
Und da kann jeder Hobbysportler hinkommen.
Genau. Das Programm ist fertig und es geht eben unter anderem, weil wir das heute auch hatten, um das Thema Weight Management. Es geht um Mannschaftssportarten und ausgewählte Mineralstoffe, Supplemente im Sport. Und eben auch ein Thema, das besonders wichtig ist, das Thema der Basisernährung. Also was brauche ich Tag aus, Tag ein mit einem Fokus auf ganz bestimmte ausgewählte Lebensmittel und personalisierte Ernährung, also sprich Gentests für die Ernährung, Fragezeichen, wird auch ein Vortrag dazu sein.
Mhm. Ich habe mir den Termin schon angemerkt. Ich hoffe,
wunderbar, 26. Februar.
Wenn es dazwischen kommt, dann bin ich dabei.
Ein Freitagnachmittag ist
genau.
Das.
Vielleicht kannst du noch kurz die Website sagen, damit ja. Die Hörerinnen darauf zugreifen können.
Gern, also es ist www und dann oexe.at, also oexe.at und es gibt auch einen Facebook-Account unter Österreichische Gesellschaft für Sporternährung, der auch sehr aktiv ist bei uns. Ja.
Ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Shownotes auch. Also den
Sehr gern.
Danke. Damit man zu den Infos kommt. Was wir noch nicht besprochen haben, sind Probleme in der Sporternährung. Ich denke da an Verdauungsprobleme zum Beispiel bei diversen Veranstaltungen.
Also das Thema Sporternährung das infiltriert wirklich in so unterschiedliche Themen noch. Und eines davon sind definitiv die Verdauungsprobleme, die du angesprochen hast. Da gibt es einiges an Literatur dazu. Wir wissen, dass Ironman zum Beispiel, also bei Distanzen, die lange sind, 93% der Finisher irgendein Problem haben, das mit der Verdauung zusammenhängt. Ja, also Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Krämpfe etc. etc.
Das heißt fast jeder eigentlich, ne?
Fast jeder, genau. Und auch bei anderen Sportarten ist es so. Also zwar ist hier die Inzidenz nicht so hoch, aber bei ca. 50% liegen wir im Durchschnitt, gerade bei Wettkampfveranstaltungen, dass eben Finisher Probleme haben oder eben nicht finishen können, weil das gastrointestinale Problem so groß und so dominant wird.
Da gibt es wahrscheinlich auch keine allgemeingültigen Tipps, weil ja jedes Verdauungssystem ganz individuell behandelt werden muss.
Genau, also da gilt hier wirklich im Vorfeld, also eine ganz wichtige Regel ist, und das sage ich fast gebetsmühlenartig, keine Experimente am Wettkampftag. Also alles muss mehrmals ausprobiert werden, alles muss monitorisiert werden, also mitschreiben, mitdokumentieren. Die Athleten müssen wissen, welcher Sponsor dort ist oder ihr eigenes Produkt mithaben. Das heißt, eine exakte Vorbereitung auf den Renntag. Und es muss gut bilanziert sein. Die Flüssigkeit, die Kohlenhydrate, die Ballaststoffzufuhr vorab. Man muss sich anschauen, wie viel Kochsalz wird gebraucht oder ist das ohne dies drinnen im Getränk. Wie hat die Ernährung die Tage zuvor ausgeschaut? Und natürlich, von welcher Sportart sprechen wir? Weil wenn man sich zum Beispiel ans Rennradfahren denkt, diese Klappmesserhaltung, da hat man natürlich durch diese Sitzposition, gerade auch im Triathlon natürlich, mit dem Aerolenker, einen erhöhten intraabdominellen Druck. Und das beeinflusst natürlich dann auch massiv die Verdauungsorgane. Und es ist natürlich auch ischämisch, das heißt, alle Sportarten, gerade im Ausdauerbereich, brauchen viel Blut in der Peripherie. Das heißt, das Blut ist dann dort in den Beinen, in den Armen, im Gehirn und nur weniger sozusagen im Verdauungstrakt. Und das führt natürlich auch zu Problemen.
Ja, der Klassiker ist ja bei Laufveranstaltungen zum Beispiel, es geht einem gut beim Laufen, dann kommt man zu einer Lavestation, trinkt vielleicht ein isotonisches Getränk oder isst irgendein Gel und dann geht's richtig los im Magen. Also vorher ist es einem eigentlich ganz gut gegangen und dann will man was für die aktive Regeneration während der Veranstaltung tun und dann geht es aber genau daneben.
Gut, ist immer schwer jetzt zu prognostizieren. Man kann zumindest das Risiko minimieren, indem man vorher das gut ausprobiert, zu schauen, was man trinkt, dass die Trinktemperatur passt. Das wird auch oft unterschätzt. Das Getränk, im Regelfall ist es zu kühl, das macht mehr Probleme als zu warm. Dass zu viel auf einmal getrunken wird, kann ein Thema sein. Dass der Fructosegehalt zu hoch ist, kann ein Thema sein. Also es gibt hier unterschiedliche Gründe, warum es dann zu Problemen führt.
Liebe Manuela, wir haben sehr viele Facetten des Themas Sporternährung in den letzten 50 Minuten durchbesprochen. Gibt es jetzt noch etwas, was du den Hörern unbedingt noch sagen möchtest?
Also das Wichtigste, was ich mitgeben möchte, ist den Fokus gut und gerne auch auf der Basisernährung zu haben. Diese Vielseitigkeit, dieses Auswählen aus ganz unterschiedlichen Lebensmittelgruppen, diese Einladung, einmal ganz was anderes auszuprobieren, einmal eine Getreideart, die man noch nie gekostet hat, einmal vielleicht ein Gemüse kaufen, das man sonst eigentlich nicht isst. Also sich an der Vielfalt zu erfreuen und das Ganze möglichst auch saisonal zu machen.
Und auch ein bisschen experimentierfreudig zu sein beim Essen, oder?
Genau, genau. Neue Kombinationen, im Sinne von Flavor Pairing, also Produkte oder Geschmäcker zu kombinieren, die man vielleicht vorher in der Art noch nie ausprobiert hat.
Liebe Manuela, ich würde sagen, wir beenden diese sehr informative Podcast-Episode über Sporternährung an dieser Stelle. Es waren wirklich 50 Minuten geballtes Wissen über Sporternährung von dir für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass du dabei warst und vielleicht können wir ja die eine oder andere Episode zu einem Spezialthema über Sporternährung noch machen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und danke, dass du bei uns warst.
Gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die sehr nette Einladung. Danke, Erich.
erichfischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.